Es ist eine bekannte Geschichte, besonders in der jetzt anstehenden Jahreszeit. Ein himmlischer Bote, eine wundersame Geburt, eine unauffällige Kindheit, ein kurzer Dienst als Prediger für Menschen, die seine Botschaft liebten und für Menschen, die seine Botschaft hassten. Und dann schließlich ein vorzeitiger Tod durch die Obrigkeit, die er beleidigt hatte. Die meisten Leute könnten die fehlenden Angaben zur Geburt wohl ergänzen, wenn ich sie danach fragen würde. Aber sie würden sich irren. Sie würden von Hirten und Weisen, himmlischen Chören und einem Stall, von Ochsen und Eseln, von kleinen Trommlern, Sternen und fliegenden Rentieren sprechen. Aber nichts davon war Teil der Geschichte. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, der kleine Trommler und die fliegenden Rentiere nicht, aber das andere gehört doch dazu. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das Problem ist, dass ihr ja gar nicht wisst, von welcher Geschichte ich überhaupt rede. Klar, zu dieser Jahreszeit sind wir alle auf die Weihnachtsgeschichte eingestellt. Wir sind mit allem, was damit zusammenhängt, nur allzu gut vertraut. Die meisten von uns können die einzelnen Details nachplappern, sowohl die biblischen als auch die außerbiblischen. Verwoben in die Weihnachtsfeierlichkeiten sind Fakten und Legenden, Gedichte und Lieder. In weniger als einem Monat werden Christen auf der ganzen Welt feiern. Selbst diejenigen, die an 364 Tagen im Jahr niemals die Tür der Gemeinde durchqueren würden, werden sich die Zeit nehmen, wenigstens mal kurz hineinzuschauen. Aber mir geht's heute nicht um die Weihnachtsgeschichte. Zumindest nicht um diesen Teil der Weihnachtsgeschichte. Denn die Weihnachtsgeschichte begann nicht erst, als der Engel der Jungfrau Maria erschien. Nein, die Geschichte begann ein halbes Jahr früher und ungefähr 100 Kilometer entfernt. Denn bevor der Engel des Herrn, Maria und später auch Josef erschien, hatte er in Jerusalem bereits einen Mann namens Zacharias besucht, um die Geburt eines anderen Jungen anzukündigen. Heute werden wir uns das Leben von Jesu älterem Cousin Johannes ansehen. Denn ohne die Geschichte des Johannes wäre die Geschichte Jesu unvollständig. Was erfahren wir also über die Geburt und das Leben des Johannes? Dazu möchte ich gerne aus Lukas 1 zunächst mal die Verse 57 bis 66 lesen. Also Lukas 1 ab Vers 57. Und dort steht: Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt? Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb: Er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn. Und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen: Was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Wie gesagt, es gehört eigentlich zur größeren Weihnachtsgeschichte mit dazu. Das hier war also die Geburt des Johannes. Aber beginnen wir lieber an dem Punkt, an dem man logischerweise beginnen sollte, am Anfang der Geschichte. Historisch gesehen begann das alles am Ende von 400 Jahren göttlichen Schweigens. Die letzten aufgezeichneten Worte eines Propheten Gottes waren im Buch Maleachi niedergeschrieben worden. Und seitdem waren ungefähr 400 Jahre vergangen. Und das Volk Israel wartete darauf, von den Besatzern seines Landes befreit zu werden. Und dann lesen wir in Lukas 1, Vers 5: Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Wir lernen hier zunächst mal die Eltern des Johannes ein bisschen besser kennen. Nicht erwähnt wird an dieser Stelle, dass Elisabeth eine Verwandte von Maria war. Vorhin nannte ich Johannes einen Cousin Jesu, in erster Linie, weil ich nicht weiß, wie ich ihn sonst nennen soll. Also so nach dem Motto, wenn es nicht sein Bruder oder sein Neffe war, dann muss es wohl sein Cousin gewesen sein. Aber um ehrlich zu sein, wie genau die beiden miteinander verwandt waren, das weiß ich gar nicht so genau. Sie waren verwandt. Im Prinzip wissen wir in dieser Angelegenheit nur, was der Engel Gabriel in Lukas 1, Vers 36 zu Maria gesagt hat, nämlich, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Also, Maria und Elisabeth waren miteinander verwandt. Vielleicht waren sie ja Cousinen, wenn sie keine Schwestern waren oder Nichten, waren sie vielleicht Cousinen, keine Ahnung. In Lukas 1, Vers 5 haben wir zumindest gelesen, dass Elisabeth eine Nachfahrin von Aaron war und somit aus dem Stamm Levi. Bei Maria dagegen wird davon ausgegangen, dass sie vom König David abstammte und somit aus dem Stamm Juda kam. Also wie auch immer die Verwandtschaftsbeziehung zwischen den beiden aussah, diese Verwandtschaftsbeziehung muss demnach wohl auf der mütterlichen Seite des Stammbaums zu finden sein. Aber mehr wissen wir nicht. Was wir aber über Elisabeth und ihren Mann Zacharias wissen, das sehen wir in Lukas 1. So erfahren wir beispielsweise in Lukas 1, Vers 6, dass sie gute Menschen waren. Lukas berichtet dort, sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Das hört sich für mich zumindest nach wirklich guten Menschen an. Und ich wäre froh, wenn man sowas auch über uns sagen könnte. Und wir wissen, dass Zacharias ein Priester war und dass auch Elisabeth von der priesterlichen Linie abstammte. Außerdem erfahren wir in Lukas 1, Vers 7, und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Sie waren also schon etwas älter und immer noch kinderlos. Kinderlosigkeit war für die meisten Menschen, denen es passierte, eine Tragödie. Für einen Priester aber war es eine doppelte Tragödie, weil es keinen Sohn geben würde, der seine priesterlichen Pflichten jemals übernehmen konnte. Es wird hier deutlich gesagt, dass sie schon etwas älter waren. Hochbetagt, schreibt Luther. Wie alt waren sie? 70? 80? Das wissen wir nicht. Sie waren jedenfalls so alt, dass es angebracht war, das hier zu erwähnen. So gesehen kann es auch gut sein, dass es bei dem hohen Alter einfach in erster Linie darum ging, dass sie nicht mehr im gebärfähigen Alter waren. Es kann also auch sein, dass sie erst Anfang 50 waren. Aber eine Schwangerschaft wäre damit ja trotzdem eigentlich ausgeschlossen. Elisabeth und Zacharias waren also gute Menschen. Und Zacharias hatte ein geregeltes Einkommen als Priester. Gute Voraussetzungen, um eine Familie zu gründen. Demgegenüber stand aber das Problem, dass sie beide schon zu alt waren, um Kinder zu bekommen. Und dass Elisabeth sowieso unfruchtbar war. Aber es war ganz im Ernst. Sowas hat Gott wohl noch nie wirklich interessiert. Sarah war 90 und unfruchtbar, als sie ihren ersten Sohn bekam. Die unfruchtbare Rahel brachte gleich 2 Kinder zur Welt. Und auch Hannah konnte keine Kinder bekommen und wurde trotzdem die Mutter Samuels. Wir sollten also immer mit Gottes Eingreifen rechnen. Das ist das Erste, was wir lernen sollten heute. Wir sollten immer mit Gottes Eingreifen rechnen. Ganz egal, wie unmöglich das auch alles erscheint. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Und so ist es auch eigentlich auch gar nicht mehr so überraschend, was wir dann in Lukas 1 ab Vers 11 lesen. Denn in Lukas 1, in den Versen 11 bis 15, dort steht, da erschien ihm, also Zacharias, der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Es war damals üblich, dass jeweils einige Priester ihren Dienst im Tempel verrichteten, während andere Priester zu Hause bei ihren Familien waren. Nun war also Zacharias an der Reihe, seinen Dienst zu verrichten. Und dann wurde er auch noch ausgelost, in den Tempel zu gehen und die Opfer darzubringen. Und während er dort war, geschah etwas Merkwürdiges. Er erledigte die Dinge, die er tun sollte, er bereitete die Opfer zu, er bereitete es für die Darbringung vor, er plante seine Gebete und die Schriftstellen, die er als Teil der Zeremonie lesen würde, oder wie auch sonst es dort aussah. Und Gott unterbrach ihn durch einen Engel. Und Zacharias war ein wenig verschreckt. Okay, nein, eigentlich war er sehr verschreckt. Er war völlig verstört wahrscheinlich. Schließlich sollte er doch eigentlich allein dort im Altarraum sein. Es gab dort keine Fenster, der Raum wurde nur von flackernden Fackeln beleuchtet und plötzlich war er nicht mehr alleine. Das war merkwürdig. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er sich nur erschreckt hat, weil da ein Engel war. Ich glaube, er hat sich einfach schon erschreckt, weil da überhaupt irgendjemand war, weil er eigentlich alleine sein sollte. Und dennoch entwickelte sich ein Gespräch zwischen Zacharias und dem Engel des Herrn. Und wir erfahren aus dem Gespräch, dass Zacharias das gesagt bekam, was wir uns alle immer wieder wünschen. Dein Gebet ist erhört. Das wünschen wir uns doch eigentlich auch immer wieder, oder? Wir beten und beten und beten. Und wenn dann irgendwann mal Gott sagen würde, dein Gebet ist erhört, das wäre doch genau das, was wir uns wünschen. Sein Gebet wurde erhört. Er und seine Frau würden einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn würde große Dinge für Gott tun. Nachdem der Engel des Herrn diese Bombe platzen ließ, also nachdem er Zacharias die gute Nachricht übermittelt hatte, da bekam der Engel folgende Antwort. Hä? Also genau genommen war das jetzt eine sehr ungenaue Übersetzung dessen, was Zacharias wirklich gesagt hat. Aber so ungefähr ist das, was er meinte. In Lukas 1, Vers 18 lesen wir, was er wirklich gesagt hat. Dort steht, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Kurzer Hinweis an die Männer unter uns. Wenn euch jemand fragt, wie alt eure Frau ist, sagt niemals betagt. Das kommt nicht gut an. Aber der Engel wusste ja, wie das gemeint ist. Wir müssen uns das wirklich mal vorstellen. Jahrelang hatten Zacharias und Elisabeth für einen Sohn gebetet. Sie hatten so lange gebetet, dass es mittlerweile vermutlich mehr so zur Routine geworden war. Das kennt ihr vielleicht auch. Man betet für etwas und man betet täglich dafür und irgendwann ist es halt was, was man halt auch noch so sagt. Routine. Ich glaube nicht, dass sie wirklich erwartet hatten, dass ihr Gebet noch erhört werden würde. Und sie hatten vielleicht auch nie wirklich darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn es erhört würde. Sie mussten jetzt plötzlich Windeln kaufen, das Hausbaby sicher machen und einen Kindersitz fürs Kamel besorgen. Alles kam so überraschend. All das überraschte Zacharias total. Sie hatten jahrelang gehofft. Sie hatten jahrelang versucht, ein Baby zu bekommen. Aber es hatte nicht geklappt. Und jetzt war es zu spät. Eigentlich. Und so ist Zacharias Reaktion auch nicht verwunderlich. Er wusste, dass der normale Weg nicht funktioniert hatte. Warum sollte es jetzt anders werden? Und vor allem, wie sollte das denn gehen? Die Leute waren ja nicht dumm. Die wussten, wenn man so alt ist, kriegt man keine Kinder mehr. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und wir sollten immer mit Gottes Eingreifen rechnen. Ganz egal, wie unmöglich das auch alles erscheinen mag. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, reagierte der Engel wohl ein wenig empfindlich darauf, dass Zacharias ihm nicht glaubte. Voller Nachdruck stellte er sich zunächst einmal vor. Der Engel des Herrn war nämlich Gabriel. Er sagte in Lukas 1, Vers 19 und 20, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Habt ihr eine Ahnung, wo ich wäre, wenn alle Menschen, die nicht immer sofort an die Verheißungen Gottes glauben, ihre Stimme verlieren würden? Vermutlich wären wir hier alle zusammen in einer sehr, sehr ruhigen Gemeinde. Denn wie oft ist das wohl schon vorgekommen, dass ihr gebetet habt oder dass wir gebetet haben und nicht wirklich mit einer Erhörung gerechnet haben? Wie oft ist es vorgekommen, dass wir Verheißungen in der Bibel gesehen haben und nicht damit gerechnet haben, dass sie wirklich wahr sind? Wie oft haben wir ein Versprechen und glauben nicht, dass wirklich was dran ist? Wie oft rechnen wir nicht damit, dass für Gott wirklich alles möglich ist und nichts unmöglich? Wie gesagt, ich glaube, wenn Gott immer so handeln würde, wären wir alle ziemlich stumm. Aber die Geschichte geht weiter. Und wir erfahren schon eine ganze Menge über Johannes Leben, noch bevor er überhaupt auf die Welt gekommen ist. In Lukas 1, in den Versen 14 bis 17, da hatte Gabriel gesagt, und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Es ist eine große Verheißung, die der Engel des Herrn hier über das Leben des noch ungeborenen Johannes macht. Was wurde Zacharias für seinen Sohn alles versprochen? Er wird groß sein vor Gott. Er wird keinen Alkohol trinken. Klar, ich glaube, als Vater ist das schön zu wissen, dass sich sein Kind nicht besaufen wird. Aber hier ging es mehr darum, dass er Gott geweiht sein wird. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Er wird viele Israeliten zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Elias sein. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden. Er wird die Sünder dazu bringen, die Weisheit der Gerechten anzunehmen. Und letztlich wird er dafür sorgen, dass das Volk für den Herrn, den Messias, vorbereitet ist. Das klingt nach dem wahrgewordenen Traum eines Pastors für sein Kind. Bilder von Evangelisationen und Massenbekehrungen müssen Zacharias durch den Kopf geschossen sein. Und letztlich denke ich, dass sich die meisten Christen so etwas in der Art für ihre Kinder wünschen würden. Kinder, die groß sind vor Gott, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und die viele Menschen zu Jesus führen. Allerdings muss ich sagen, es ist schon ein bisschen interessant, dass der Engel Zacharias hier nur einen Teil der Geschichte erzählt hat. Als sein Sohn schließlich geboren wurde, da erhielt Zacharias seine Stimme ja wieder und er verkündete die Güte Gottes und seinen Glauben an das, wozu sein Sohn berufen sein würde. Zacharias war einfach glücklich und freute sich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er auch nur annähernd so begeistert gewesen wäre, wenn er gewusst hätte, wie sich das alles abspielen würde. Aber dazu später mehr. Es gibt übrigens einige Ausleger, die sagen, dass Gabriel gar nicht Zacharias Bitte um einen Sohn meinte, als er zu ihm sagte, denn dein Gebet ist erhört. Möglicherweise ging es hier um Zacharias Bitte um die Befreiung des Landes. Das wäre zumindest möglich und es würde auch den Schock erklären, als Zacharias hörte, dass Elisabeth schwanger war. Vielleicht bat er Gott immer wieder, dass er etwas Herausragendes für sein Land und für sein Volk tun würde. Dass er Rettung schicken würde. Vielleicht war das Zacharias Gebet, das erhört wurde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er dachte, dass er und sein Sohn ein Teil dieses Planes sein würden. Doch wir sollten immer mit Gottes Eingreifen rechnen. Und ganz egal, wie unmöglich das auch alles erscheint. Und wir sollten bereit dazu sein, dass wir selbst auch ein Teil der Erfüllung unserer Gebete sind. Ungefähr 9 Monate später kam Johannes schließlich auf die Welt. Vorhin haben wir in Lukas 1, Vers 66 gelesen: Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen: Was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Die Menschen waren gespannt. Sie wollten wissen, was aus diesem jungen Menschlein wohl einmal werden würde, wie es mit ihm weitergehen würde. Also sehen wir uns mal an, was aus ihm wurde. In Lukas 1, Vers 80 lesen wir: Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Wenn wir Zacharias gefragt hätten, wie er sich die Zukunft seines Sohnes vorstellte, dann hätte seine Antwort wahrscheinlich mit dem Priestertum zu tun gehabt. Es war Johannes Abstammung. Sein Vater war Priester und seine Mutter war die Tochter eines Priesters. Daher ging Zacharias ziemlich sicher davon aus, dass auch Johannes als Priester dienen würde. Immerhin sollte er ja ein Mann Gottes werden. Was war da naheliegender als der Priesterdienst? Aber als Johannes heranwuchs, ging er in die Wüste. Als die Zeit reif war, tauchte er auf, predigte Buße, taufte die Menschen und sagte ihnen, dass der Messias bald erscheinen würde. Das war nicht das normale Priesterleben. Markus berichtet uns in Markus 1, Vers 6: Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das wäre jetzt nicht unbedingt die Zukunft, die ich mir für mein Kind wünschen würde. In der Wüste, mit Kamelhaaren angezogen, Heuschrecken und wilden Honig essen. Nee. Und während er Buße predigte, blieb sein Motto durchgehend, dass er nicht der Auserwählte sei, dass er nur der Bote sei und dass einer kommen werde, der alle Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllen und Israel erlösen werde. Der, an dessen Geburt wir an dieser Adventszeit denken. Und dann lesen wir in Markus 1, Vers 9: Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Also das war jetzt der Kurzbericht. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Johannes dagegen protestierte, Jesus zu taufen. Stattdessen müsse es andersrum sein. Aber Jesus bestand darauf, dass Johannes ihn taufte. Und als Jesus dann aus dem Wasser kam, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam auf Christus herab. Und eine Stimme kam vom Himmel, die in Markus 1, Vers 11 sagte: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Die Taufe Jesu. Und das war ein Teil des Dienstes des Johannes. Johannes taufte Jesus, Johannes taufte andere Leute, Johannes rief zur Buße auf und Johannes wies darauf hin, dass Jesus kommen würde. Das war sein Dienst. Er predigte Buße, er taufte Jesus und er bereitete den Weg für Jesus vor. Später sehen wir in den Evangelien nur ab und zu mal noch ein paar kleine Hinweise auf Johannes. Er diente Gott weiterhin und er konfrontierte die Menschen immer noch mit ihrem Verhalten. Er predigte Buße, taufte diejenigen, die Buße taten und verärgerte die Menschen, die nicht Buße taten. Und schließlich verärgerte er die falschen Leute. In Lukas 3, Vers 19 und 20 lesen wir: Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu: Er warf Johannes ins Gefängnis. Herodes Antipas war der Sohn von Herodes dem Großen. Also Herodes der Große ist der aus der Weihnachtsgeschichte. Sein Sohn Herodes Antipas ist der dann, der später Johannes ins Gefängnis warf. Alexander McLaren, der im 19. Jahrhundert Präsident der Baptist Union of Great Britain war, er schrieb über Herodes Antipas etwas Interessantes. Er schrieb: Dieser Herodes war ein Sohn des grimmigen alten Tigers, der die Kinder von Bethlehem tötete. Er war ein Jungtier aus einem schlechten Wurf, mit der Wildheit seines Vaters, aber ohne seine Kraft. Er war listig, grausam, durchtrieben und hatte schlechte Ziele. Rom erlaubte ihm, König zu spielen, aber hielt ihn fest in der Hand. So viel nur zu Herodes Antipas. Aber offensichtlich hatte sein jüngerer Bruder, Philippus, eine Frau namens Herodias geheiratet. Eines Tages heiratete sie aber schließlich Herodes. Es wird angenommen, dass sie den jüngeren Bruder für den älteren Bruder verlassen hat. Und Johannes sprach sich öffentlich gegen diese Unmoral aus. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob diese Anschuldigungen Herodes so sehr gestört haben. Wahrscheinlich war er es gewohnt, dass man ihn kritisierte. Schließlich war er sowieso nicht gerade der liebenswürdigste Tyrann. Aber seine illegitime Frau Herodias regte sich darüber auf. Und achtet auf das, was uns in Markus 6, Vers 19 und 20 berichtet wird. Dort steht: Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war, und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig. Doch hörte er ihn gerne. Herodes hörte Johannes gerne zu, aber Herodias wollte ihn töten. Und schließlich wird berichtet, dass Herodes Johannes gefangen nehmen ließ, um seiner Frau einen Gefallen zu tun. Das muss hart für Johannes gewesen sein. Aber es wurde noch härter. Vermutlich wisst ihr schon, wie die Geschichte für Johannes endete. Heutzutage hört man immer wieder Leute darüber reden, wie unmoralisch unsere Gesellschaft ist und wie tief wir gefallen sind. Und es stimmt leider auch. Aber dieser Bericht, der enthüllt, wie das Leben vor 2000 Jahren in der Gesellschaft war, der Johannes und Jesus sich stellen mussten. Und das war nicht besser. Die Menschen waren auch damals schon versaut und verkorkst. Herodes veranstaltete dieses große Fest für alle, die von Bedeutung waren. Zu den Feierlichkeiten gehörte auch ein Tanz seiner Tochter. Und als der Tanz zu Ende war, applaudierte Herodes und sagte: Das war großartig, ich gebe dir alles, was du wünschst, bis hin zu meinem halben Königreich. Nicht sehr klug. Und da ging das Mädchen zu seiner Mutter hinüber und unterhielt sich mit ihr. Dann kam sie zurück und wir lesen in Matthäus 14, Vers 8. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie: Gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Irgendwie eine kranke Familie, oder? Nun, ich denke, auch Herodes wird von diesem Wunsch überrascht gewesen sein. Aber er konnte nicht mehr anders, als ihn zu erfüllen. Und so lesen wir in Markus 6, Vers 26 bis 28. Und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen des Eides und derer, die mit am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Und sogleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab's dem Mädchen, und das Mädchen gab's seiner Mutter. Ein wahrhaft dramatisches Ende eines gottesfürchtigen Mannes. Und ich denke, dass es gut ist, dass der Engel des Herrn Zacharias nichts darüber gesagt hat, als er ihm die Geburt seines Sohnes angekündigt hat. Ein dramatisches Ende. Und es wäre ein trauriges Ende, wenn ich es an dieser Stelle aufhören würde. Aber wir dürfen bei alledem niemals das Ziel des Johannes übersehen. Denn in Johannes 1, Vers 19 bis 23, da lesen wir: Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Es war Johannes' Aufgabe, den Weg des Messias zu bereiten. Und das hat er erreicht. Er hat den Weg für Jesus vorbereitet. Es war seine Predigt über Buße, die Herzen der Menschen öffnete, damit sie auf Jesus hören konnten. Johannes hatte den Boden bereitet, sodass Jesus säen konnte. Er hatte seinen Dienst als gewissenhafter Diener Gottes erfüllt und durfte sich schließlich im Himmel bei Gott zur Ruhe setzen. Das war das Leben Johannes des Täufers. Aber was sollen wir jetzt damit anfangen? Was können wir daraus lernen? Was bringt uns das? Nun, wir können von Zacharias lernen und wir können von Johannes lernen. Von Johannes können wir lernen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als auf Jesus hinzuweisen. Denn er ist es, um den es in unserem Leben gehen sollte. Nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern an jedem einzelnen Tag. Er ist es, auf den wir hinweisen sollen. Er ist es, um den es in unserem Leben geht. Das können wir von Johannes lernen. Das Leben im Dienste Jesu Christi. Und von Zacharias können wir lernen, dass bei Gott wirklich nichts unmöglich ist. Wir sollten und wir dürfen immer mit Gottes Eingreifen rechnen. Ganz egal, wie unmöglich es auch erscheinen mag. Gott hat von Anfang an in der Geschichte von uns Menschen immer wieder Wunder geschickt. Er konnte es damals tun und er kann es auch heute tun. Und wenn wir beten und beten und beten und es tut sich nichts, brauchen wir trotzdem nicht die Hoffnung zu verlieren. Denn Gott erhört ein Gebet spätestens rechtzeitig. Und deshalb können wir voller Zuversicht in die Zukunft blicken, wenn wir unser Leben an der Seite unseres Retters leben. Unseres Retters, auf dessen Geburtstag wir uns jetzt 4 Wochen lang vorbereiten können. Amen.